Es gibt ein Körperteil an uns, das pflegen und hegen die meisten Menschen ganz besonders, oft von Kindesbeinen an. Ich rede von den Haaren. Interessanterweise gehen die meisten Menschen zum Arzt, wenn es etwas im oder am Körper nicht gut geht, wenn etwas nicht mehr funktioniert, man sich nicht wohlfühlt. Aber bei den Haaren ist das etwas anders, wie Hautärzte erzählen. Hier ist das Interesse an den Haaren, an diesem Körperteil schon im gesunden Zustand extrem hoch und wächst ja dann bei krankhaften Veränderungen über ein normales Maß hinaus, wie mir Hautärzte erzählen. Manch ein Hausarzt oder Internist wäre wahrscheinlich glücklich, wenn sich Menschen auch mal so präventiv um den Bluthochdruck oder den Zuckerwert oder die Arthrose kümmern würden, wie man das eben über Haare macht. Und das soll jetzt überhaupt nicht spöttisch klingen, denn Haarprobleme können tatsächlich Menschen schwer belasten und auch leiden lassen. Ganz besonders, wenn es um das Thema Haarausfall geht. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, heute soll es hier im Podcast um die Haare gehen. Es ist ein Podcast etwas in eigener Sache, denn meine Gesprächspartnerin, die Ärztin Dr. Alice Martin, arbeitet nicht nur in Düsseldorf als Hautärztin bei der Online-Hautarztpraxis Dermatnostik und ist auch deren Mitbegründerin. Sie hat Social-Media-Kanäle, wo sie überall auf ganz interessante und unterhaltsame Art über Haut- und Haarerkrankungen aufklärt. Ja, und mit Alice Martin habe auch ich gerade ein Buch geschrieben, was den Titel trägt Alles klar beim Haar, die wichtigsten Fakten zu Wachstum, Gesundheit und Pflege, was gerade bei Ecovin erschienen ist. Und mit ihr zusammen will ich deswegen jetzt hier im Podcast mal über unsere Recherche reden, was wir beide noch gelernt haben, was wirklich hilft bei Haarausfall und wie die richtige Pflege aussieht. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Ja, und jetzt, liebe Alice, heiße ich dich ganz herzlich willkommen hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mein Gast bist.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Als wir uns kennengelernt haben, haben wir damals irgendwie naheliegenderweise, wenn man ein Buch über Haare schreiben möchte, auch direkt mal über unsere Haare gesprochen. Du hast dunkle und volles, kräftiges Haar. Ich bin blond und habe sehr, sehr dünnes Haar. Woran liegt das denn, was man für ein Haar bekommt? Ist das tatsächlich nur abhängig von den Genen oder hängt das auch mit der Pflege, dem Schnitt oder mit was zusammen?
Ja, also es ist so, dass natürlich die Information, wie unsere Haare aussehen werden, genetisch bedingt ist. Wir können aber noch mit der ein oder anderen Trickkiste die Haarfarbe verändern. Wir können sie glätten, wir können sie lockig bekommen. Aber wir wissen alle, ganz oben wächst das Haar so nach, wie es sozusagen von der Genetik her determiniert ist. Und entsprechend gucken wir uns am besten die Eltern an, die Großeltern. Und dann ja, wissen wir schon, wie das eigene Kind später sein wird oder wissen auch, wie der eigene Verlauf ist. Man kennt das ja mit Thema Haarausfall. Und das Schöne ist, wir haben ein bisschen Einfluss. Also das heißt, wir können es auch in den positiven, also verstärken, mehr Volumen reinkriegen, gut pflegen und dann das Beste rausholen.
Du hast das Wort eben schon gesagt, Pflege. Wenn man durch Drogerien geht oder auch durch Supermärkte einfach, da gibt es ja Regale voller Pflegeprodukte für die Haare. Und die versprechen eben dann so Menschen wie mir mit dünnem Haar, nimm mal das hier, dann kriegst du ganz viel Volumen. Oder hier, du hast ganz widerspenstiges, krauses Haar, das wird jetzt ganz zahm mit dieser Paste. Man muss leider sagen, das stimmt halt so nicht. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Wir haben ja in dem Buch einfach mal geguckt, aber was funktioniert denn wirklich für jeden Haartyp? Nicht nur aus egoistischen Gründen, sondern weil ich glaube, dass es auch vielen Menschen so geht, die dünnen Haare haben. An dich mal die Frage, wie pflege ich dünnes Haar so, dass ich mich nicht ständig ärgere, dass es strähnig aussieht oder nicht hält?
Ja, also dünne Haare, erst einmal können wir aus dünnen Haaren keine dicken Haare zaubern. Das heißt, dass das Haar einfach an sich dünner ist vom Durchmesser her. Und das Zweite ist, wir können natürlich dafür sorgen, dass das Haar voluminöser erscheint. Das sind dann Föhntechniken. Wir können dafür sorgen, dass es sehr gut ernährt wird, zum Beispiel durch Kopfhautmassagen, durch eine gesunde Ernährung. Wir können natürlich gucken, dass das Shampoo nicht zu schwer ist, dass wir auch bei dem Conditioner oder der Spülung jetzt nicht am Haaransatz starten, damit das ganz platt gedrückt wird. Aber wenn jetzt draufsteht, für dünnes Haar, es zaubert Ihnen viel Volumen, das ist natürlich zu schön, um wahr zu sein. Und alles, was zu schön, um wahr zu sein, klingt, das ist meistens auch so. Wir können eher gucken, dass wir das unterstützen. Wie gesagt, Föhntechnik, gute Pflege. Und was auch spannend ist, Haare verändern sich. Also ich hatte als Kind auch sehr glatte Haare, sehr dünne Haare. Und das hat sich dann nochmal gewandelt. Und das ist viel Wahres dran, wenn man sagt, im Verlauf durch hormonelle Veränderungen etc. verändern sich die Haare auch noch einmal. Also wer jetzt sehr jung ist und zuhört oder wer vielleicht in der Pubertät ist und zuhört, da kann sich noch vieles tun.
Das macht Hoffnung. Ich will das jetzt nicht niedermachen. Bei mir hat es nichts geholfen, älter zu werden. Aber wie gesagt, vielleicht haben andere da mehr Glück. Es ist ja einfach bei den Haaren so, dass man sehr oft das andere haben möchte als das, was man hat. Aber noch eine zweite Pflegegeschichte, die viele betrifft, vor allem auch wieder Frauen, ist der Spliss in den Haaren. Also Haare, die unten kaputt gehen, die sich eben aufsplissen. Da findet man auch ganz viele Produkte, auf denen steht, das soll helfen. Kannst du uns helfen? Was macht Sinn, wenn ich eben kaputtes Haar an den Spitzen habe?
Also erst einmal ist es wichtig zu verstehen, wie so ein Haar eigentlich aufgebaut ist und warum das überhaupt Spliss entwickeln kann. Wir haben von ganz außen unsere Schuppenschicht. Das sind Schuppen, die eigentlich am Haar richtig anliegen und schützen die Faserschicht. Und ganz innen haben wir unser Mark. Und diese Schuppenschicht ist eigentlich die wichtigste Komponente. Das heißt, wenn wir nasse Haare haben, dann geht die einmal kurz auf, die Schuppenschicht. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie wenn der Igel, ne, so richtig die Nadeln, wenn ich das jetzt richtig sage, in alle Richtungen aufsprießt und danach, wenn das wie so eine Bürste wieder zusammenklappt. Also das heißt, dann ist das Haar sehr anfällig. Und wenn wir dann das Haar nicht gut pflegen, also sprich, wir denken uns, ach super, jetzt reiben wir einmal und rubbeln an den Haaren rum, dann reißt diese Schuppenschicht an mehreren Stellen und dann entsteht Spliss. Tendenziell entsteht das unten, weil wir die ganze Zeit mit unserer Spitze an allem Möglichen reiben. Aber viele, die ihre langen Haare beobachten, sehen auch mittendrin mal so einen Knick. Das ist dann erstmal kein Spliss, das ist ein Haarbruch. Aber wenn jetzt diese Stelle abreißt, dann ist das ein unsauberer Bruch und das entwickelt wieder Spliss. Also das Haar, das zerfällt in mehrere Teile. Und deswegen finde ich Anti-Spliss-Schuppen, also Anti-Spliss-Shampoo auch so sehr missverständlich, weil es ist ja nicht dann, wenn es schon da ist, sondern eher präventiv, dass sich wie so eine Art Hülle um das Haar bildet, damit diese Schuppenschicht die ganze Zeit das Haar schützt. So, also das ist erstmal kurz, um das anatomisch zu verstehen, der Spliss, den wir alle so fürchten bei den langen Haaren.
Und wenn ich ihn dann aber habe, was kann ich tun, damit er nicht schlimmer wird oder vielleicht kann ich ihn sogar, wie du sagtest, ja eben präventiv schon verhindern.
Männer haben ja so gut wie nie Spliss, weil sie ja ganz regelmäßig alle 2-3 Monate zum Friseur gehen. So, und bei Frauen ist es genau andersrum. Frauen möchten ihre Haare ja so lang wie möglich wachsen lassen und deswegen sind häufig die Intervalle zwischen den Friseurbesuchen länger und nach ungefähr 3, 4, 5 Monaten durch das falsche Kämmverhalten, durch falsche Pflege, Trocknungstechniken etc. entwickeln wir Spliss. Das ist also ganz normal. Und wenn es einmal da ist, können wir noch so viel Anti-Spliss-Spülung oder Kur oder was auch immer drauf tun. Es ist einfach kaputt. Und da hilft letztlich nur die Schere, die dann etwas weiter oben ansetzt. Und auch da eine gute Schere, also wenn wir das jetzt selber zu Hause machen, manche machen das ja dann aus Langeweile, und die Schere ist stumpf, dann zerbröselt es unten weiterhin und ich habe wieder Spliss. Deswegen einmal wieder zum Friseur abschneiden, alles, was sozusagen kaputt ist, und dann gut pflegen, damit es nicht wieder auftritt.
So, jetzt gehen wir mal im Drogerieregal noch so ein bisschen weiter. Wir waren bei den dünnen Haaren, wir waren bei den splissigen Haaren und dann kommen irgendwann die Anti-Schuppen, Shampoos oder Pflegespülungen. Bei den Schuppen sind wir ja, sag ich mal, bei so einer Mischung aus schon ein bisschen Erkrankung und eben einfach Schönheits- und Pflegeideale. Wie kommt es zu Schuppen auf unserem Kopf und was kann ich wirklich effektiv dagegen tun, wenn ich darunter leide?
Schuppen sind ein Thema, das fast jeden mal im Laufe des Lebens betroffen hat. Manche stärker, manche schwächer. Ich war auch davon betroffen. Und wenn man nicht die Kausalität dahinter versteht, dann kommen Schuppen auch sehr häufig immer wieder. Letztendlich sind das abgestorbene Hautzellen an der Oberfläche, die mal mehr, mal weniger miteinander haften bleiben. Und deswegen sehen wir sie entweder als ganz feine Schuppen oder eben als etwas größere, grobe Schuppen. In der Regel sind sie so weißlich, können aber auch leicht gelblich erscheinen. Das kommt dann darauf an, wie viel Talg meine Kopfhaut bildet. Dann ist es eben etwas gelblicher. Und wenn wir jetzt noch eine Erkrankung dahinter haben, zum Beispiel das seborrheische Kopfhautekzem oder die Schuppenflechte am Kopf, die Psoriasis capitis, dann sind die Schuppen auch noch mal sehr viel ausgeprägter und meistens auch belastend. Ganz normale Schuppen haben wir zwei Varianten, einmal die trockenen und die fettigen Schuppen. Und ich muss immer verstehen, was für eine Art von Schuppe ist das, damit ich auch entsprechend kausal behandeln kann. Also Beispiel Nummer eins haben wir auch sehr häufig bei uns, sowohl digital als auch in der Sprechstunde. Ja, ich habe so viele Schuppen und ich wasche mich jetzt wirklich täglich und trotzdem habe ich noch Schuppen. Dann muss man sich einfach nur die Art der Schuppe angucken, weil wenn sie ganz trocken ist und zwischen der Fingerbeere oder zwischen den Fingerbeeren leicht zerbröselt, dann habe ich hier eine klassische trockene Kopfhautschuppe, die entsteht, weil die Kopfhaut austrocknet. Genauso wie wenn die Unterschenkel ganz trocken sind, das kennen die ein oder anderen, dann schuppt es auch. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit meine Haare wasche mit dem Shampoo und weiter entfette, dann wird das sogar noch schlimmer. Also die Kopfhaut juckt meistens und es entstehen noch mehr Schuppen, dann kratze ich das blutig. Und das ist sozusagen die Schiene, wo wir sagen, wir müssen die Kopfhaut pflegen und unterstützen. Wir müssen die Kopfhaut wäschen, ja, in einem größeren Abstand durchführen, damit die Talgschicht einfach die Kopfhaut ein bisschen pflegen kann. Mhm. Die zweite Variante sind die fettigen Schuppen. Also das heißt, dass die zwischen den Fingerbeeren einen fettigen Film hinterlassen und nicht so schnell zerbröseln. Das kann aufgrund von einer zu seltenen Kopfhautwäsche entstehen. Und natürlich eine Überbesiedlung des Hefepilzes, der einfach bei uns allen auf der Kopfhaut wohnt und sich dann ja zu wohl fühlt, dann die Kopfhaut irritiert und dann entsteht eben noch mehr Talg und noch mehr Schuppen und Juckreiz. Und das, da dürfen wir jetzt nicht weniger anfangen zu waschen, sondern ganz im Gegenteil. Wir müssen gucken, dass die Kopfhaut wieder entfettet wird und vielleicht noch einen Wirkstoff hinzugeben, der diesen Hefepilz etwas beim Wachstum behindert. Also das heißt, diese erstmal zwei Klassifizierungen haben wir.
Also das heißt, wenn man dir da jetzt zuhört, Schuppen tatsächlich nicht so sehr auf die leichte Schulter nehmen und einfach mal mit irgendeinem Anti-Schuppen-Shampoo probieren, sondern man muss wirklich rausfinden, woran liegt's, was habe ich. Also mein Gefühl wäre, viele hauen halt mal was drauf, ohne sich diese Gedanken zu machen.
Total. Und wir haben ja so viel Marketing durch verschiedenste Firmen. Das ist ja bei mir auch ganz präsent. Die kenne ich ja noch seit der Pubertät. Da weiß man, Anti-Schuppen-Shampoo, egal was es ist, das hau ich drauf. Und ich würde sagen, bei 50-60% wird es sogar schlimmer. Und viele entwickeln dann auch so chronische Kopfhautschuppen. Das sieht nicht nur nicht schön aus, sondern es ist vor allem auch belastend, weil es häufig zu Juckreiz führt.
Mhm. Ich habe ja gesagt, wir wollen auch so ein bisschen darüber reden, was wir recherchiert haben. Eine Frage, die ich mir bis zu dem Buch irgendwie nie wirklich gestellt habe, die ich aber dann total interessant fand, war, warum wachsen eigentlich unsere Haare auf dem Kopf so lang und immer länger, wenn man nichts dagegen tut, auch wenn sie irgendwann vielleicht nicht mehr schön aussehen. Und am restlichen Körper, wo wir haben ja fast überall Haare, das macht man sich ja auch oft gar nicht bewusst, die enden in ihrer Länge einfach irgendwann. Und zwar völlig egal, ob man sie jetzt rasiert oder nicht, aber die werden niemals so lang wie auf dem Kopf. Das haben wir ja recherchiert. Erzähl mal, woran liegt das, dass Haare so unterschiedlich am Körper wachsen?
Also auch da ist wieder die genetische Komponente entscheidend. Man kann sich das so vorstellen, am ganzen Körper haben wir Haarfollikel. Aus diesem Haarfollikel entspringt dann ein Haar. Und wenn wir auf die Welt kommen, dann haben wir eigentlich eine ganz sanfte Behaarung am ganzen Körper. Ursprünglich ist das eben ein Schutz gewesen und auch eine Isolation. Wir kennen das, wer etwas besser behaart ist, auch im Tierreich, der hat es meistens wärmer als die, die weniger, also in Anführungszeichen, Fell haben, nur dass wir den Ursprung davon kennen. Und die Länge ist in diesen Haarfollikeln verankert. Das heißt, die Zellen wissen, okay, so lange ist meine Wachstumsphase. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel. An den Unterarmen haben wir ja so, ich würde sagen, wenn ich mir meine Unterarmhaare angucke, 1 bis 2 Zentimeter. Das heißt, die Wachstumsphase von diesen Zellen ist relativ kurz, dann fallen sie aus und dann wächst wieder ein neues Haar. Und an der Kopfhaut ist diese Phase deutlich länger. Und jetzt kann man diskutieren, was für Ursachen es gibt, dass jetzt ausgerechnet die Kopfhaare länger wachsen. Ist es einmal Schutz des Kopfes, sowohl vor Hitze als auch einfach grundsätzlicher Schutz? Hat es auch eine kulturelle Ursache? Aber auf jeden Fall haben wir dort eine ganz andere Information. Und spätestens, wenn wir uns auch die Männer angucken, die einen vollen Bart haben, bei fehlender Kopfbehaarung, wissen wir, okay, irgendwie im Körper reagieren die Zellen unterschiedlich auf Hormone oder auf andere Faktoren. Und das sehen wir dann an der Oberfläche. Also grundsätzlich, wir haben überall Haare, bis auf Handinnenflächen und Fußsohlen. Also da wachsen wirklich überall ganz feine, dünne Haare. Und die haben einfach eine ganz andere genetische Information.
Jetzt hast du gesagt, jedes Haar hat eben verschiedene Phasen, die es durchläuft. Unter anderem eben die Wachstumsphase und irgendwann fällt es dann aus. Und da sind wir sozusagen bei dem Thema, was ja ganz, ganz viele Menschen betrifft. Also man denkt immer nur, das sind die Männer, die irgendwann klagen, weil ihnen die Haare ausfallen. Aber noch schlimmer ist es vielleicht sogar für Frauen, denen die Haare ausfallen und das auch wirklich psychisches Leid dann verursachen kann. Erzähl uns doch mal, eben wenn das Haarausfallen nicht einfach im Zuge dieser Phasen ist, sondern wenn es viel vermehrter auftritt, so dass man das dann eben auch wahrnimmt. Kurz zusammengefasst, was gibt es für Ursachen für Haarausfall? Wie kommt es dazu?
Ja, also medizinisch betrachtet bedeutet Haarausfall, wenn ich ungefähr mehr als 100 Haare habe, die am Tag ausfallen. Jetzt wird keiner die Haare einzeln zählen. Und viele fallen ja auch unbemerkt heraus. Aber wir merken das, wenn die Kopfhaut lichter wird oder wenn wir wirklich manchmal so einen ganzen Büschel in der Hand halten. Und es gibt eine Vielzahl an Ursachen, die wir medizinisch unterscheiden. Also erstmal ist die Art und Weise des Haarausfalls wichtig. Ist es eine, also sozusagen die ganze Kopfhaut betreffende Form oder ist es eine lokalisierte Form? Wenn wir eine lokalisierte Form haben, ist das also Alopecia areata, eine autoimmunbedingte Form, bei der der Körper die eigenen Haarzellen bekämpft und plötzlich kreisrund ein Haarausfall stattfindet. In der Maximalvariante können sogar alle Kopfhaare wegfallen und in der Universalvariante am ganzen Körper. Das sind Menschen, die haben gar keine Wimpern mehr, keine Augenbrauen, weil am ganzen Körper ja einfach ein Autoimmunprozess da ist. Das ist jetzt einfach mal eine Sonderform, aber die ist sehr, sehr häufig. Sehen wir auch täglich, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Und dann gibt es aber die auch sehr bekannte Form, die einfach genetisch bedingt ist. Also das heißt, vor allem bei Männern kennen wir das, aber auch viele, viele Frauen sind betroffen. Da fängt es an, dass das Haar lichter wird. Und da gibt es auch richtige Klassifizierungen, wo bei den Männern der Haaransatz langsam zurückgeht, immer weiter nach hinten. Und dann haben wir nur noch am Hinterkopf Haare, aber vorne gar nicht mehr. Bei Frauen ist es etwas anders. Da ist es ein Mittelscheitel, der immer dünner wird. Das heißt, es ist ein anderes Muster. Aber letztendlich ist es auch eine genetische Variante. Und dann haben wir noch mal ein paar Sonderformen. Zum Beispiel Mangelernährungen oder Tumorerkrankungen oder stark psychische Erkrankungen, wo Menschen sich die Haare aktiv rausreißen. Also ein Sammelsurium an verschiedenen Erkrankungen. Selbst eine Pilzinfektion kann zum Haarausfall führen. Und deswegen ist Haarausfall auch nicht immer so auf die leichte Schulter zu nehmen, wenn ich eben in meiner Familie gucke und denke, ich bin hier die einzige Person, die gerade Haarausfall hat. Sonst hat das niemand hier. Und ich habe auch noch Juckreiz oder vielleicht Schuppen oder es geht mir sonst nicht gut, Gewichtsverlust. Oder ich habe einen Diabetes, schon seit Kindheit eine Autoimmunerkrankung. Also das heißt, ja, ein Stück weit denken wir, das ist ja normal, aber sehr häufig kann auch noch was anderes dahinter stecken. Und es lohnt sich doch, den Gang zum Arzt, zur Ärztin zu machen, um das einmal abzuklären.
Und zwar für viele Menschen ja gar nicht aus dem Grund heraus zu wissen, woher es kommt, sondern auch zu fragen, was kann ich tun? Also weil, wie gesagt, lichtes Haar oder kahle Stellen am Kopf, viele, also verständlicherweise fühlen sich damit einfach nicht wohl. Kannst du Hoffnung machen? Also du hast jetzt gerade ja sozusagen in einem Schnelldurchlauf erzählt, was es für unterschiedliche Gründe gibt. Deswegen gibt es wahrscheinlich nicht die, oder es gibt nicht die pauschale Therapie, aber so ein bisschen unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, das kann helfen, da kann man mal nachfragen, das kann man tun.
Also die gute Nachricht ist erst einmal, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was ich habe, dass ich entsprechend behandle. Und wo kann ich jetzt selbst als betroffene Person ansetzen? Nummer 1 sage ich immer sehr gerne, ich würde mir die Ernährung angucken. Ist sie ganzheitlich, hat sie einen hohen Anteil an Obst, Gemüse, Stichwort Mineralstoffe, oder habe ich jetzt doch sehr einseitig gelebt? Das zweite ist Stress. Stress unterschätzen wir als Faktor, macht häufig eine Vielzahl an Folgen. Also wenn ich gestresst bin, dann ernähre ich mich nicht mehr ausreichend, dann schlafe ich nicht mehr ausreichend, dann ist mein Blutdruck vielleicht anders, dann habe ich mehr Adrenalin, mehr Cortison und. Und all das macht an vielen verschiedenen Stellen Auswirkungen. Also das heißt, dass ich ein bisschen wieder zu mir finde, mir Zeit für mich nehme. Dann auch ganz wichtig das Trinkverhalten. Wenn wir über die Ernährung sprechen, spreche ich auch sehr, sehr gerne über das Thema Darmmikrobiom. Also ernähre ich mich auch so, dass meine Bakterien im Darm gesund und glücklich sind, weil ganz viele Entzündungen sind so Mikroentzündungen, die im Darm sind, und das kann sich am ganzen Körper bemerkbar machen, aber eben so subtil. Und das ist ganz spannend. In der Medizin stecken wir dann auch in den Kinderschuhen, um zu sehen, was eigentlich unser Darm für eine entscheidende Rolle hat. Aber wir merken immer mehr diesen Zusammenhang. Also Thema auch Stuhlverhalten. Habe ich regelmäßigen Stuhl oder unregelmäßig, deutet ja auch schon darauf hin, wie mein Darm funktioniert. So, und wenn ich diese ganzen Baustellen mal aktiv durchleuchtet habe, kann ich mir die Medikamente angucken, die ich regelmäßig zu mir nehme. Denn auch die können natürlich Haarausfall bedingen. Wenn ich keine regelmäßige Medikamente nehme, dann ist das jetzt hinfällig. Und dann würde ich tatsächlich mal einen Termin vor Ort machen, um zu schauen, wie ist denn so mein Blutbild? Also habe ich da irgendwelche Mangelerscheinungen? Habe ich andere Erkrankungen, die das bedingen können? Also wie gerade angedeutet, eine Autoimmunerkrankung. Und wenn wir dann schon wissen, in welche Richtung es geht, gibt es sowohl Tabletten, die ich nehmen kann, unterstützend, als auch bei der Alopecia areata Cremes, die ich auftrage, die auch unterstützen. Es gibt Lichttherapien, also eine Vielzahl. Es gibt auch Produkte, die verlängern die Wachstumsphase, Beispiel Minoxidil. Es gibt bei Männern, wenn es um den genetischen Haarausfall geht, Finasterid, sowohl in Tabletten als auch in Sprayform. Ist verschreibungspflichtig, einfach nur, dass man es mal gehört hat. Also wir haben schon ein paar Möglichkeiten. Ich sag aber ganz gerne, Geduld ist gefragt, denn anders als bei der Haut sehe ich das Ergebnis erst nach ein paar Monaten. Wir kennen das, wenn wir die Haare ganz kurz schneiden, dann dauert es ganz lange, bis sie wachsen. Und entsprechend ist das auch bei den Haarzellen, wenn die ausfallen. Erstmal dauert es, bis die sich wieder aktivieren, bis sie wieder wachsen und bis wir es sehen. Und das sind mehrere Monate. Und auch das Thema Schwangerschaft, Pille, hormonelle Verhütung. Das sind Faktoren, wo auch das Haar sich von heute auf morgen stark verändert vom Wachstum her. Also es ist bekannt, dass wir nach der Schwangerschaft Haarausfall bekommen. Das reguliert sich in der Regel nach so 9 bis 12 Monaten wieder. Es ist bekannt, dass hormonelle Veränderungen durch die Pille zu Haarausfall führen können, gerade nachdem ich es absetze, weil wir in diese Wachstumsphase eingreifen. Und das heißt, einfach nur, dass man weiß, dass das passiert, ist schon mal ein wichtiger Faktor, dass ich mich nicht dadurch stressen lasse. Und mit Geduld wachsen die Haare dann sehr häufig anschließend wieder. Nicht bei jedem oder jeder, aber bei vielen. Und ja, nach diesem Prinzip würde ich einfach einmal alles abklären.
Und ich meine, du hast auch erzählt, du siehst es ja dann an den Patienten, wer so richtig darunter leidet, auch wirklich seelische Unterstützung holen. Ne? Also auch ganz klar sagen, mir geht's auch psychisch damit nicht gut. Ich schäme mich, ich fühle mich unwohl, ich will nicht unter Leute gehen. Also auch diesen Schritt, nicht nur das Körperliche, auch das Seelische angehen.
Absolut.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, und zum Schluss wollte ich noch auf eine große Sache, die bei Haaren ja auch Thema ist, hinaus. Und zwar überall bei uns im Leben geht es oft jetzt um Back to Nature, also möglichst umweltbewusst leben, möglichst nah eben an Naturprodukten. Und das gilt auch bei der Pflege der Haare und auch der Haut. Und du sagst, in der eigenen Küche oder im eigenen Haushalt findet man oft ganz viele Dinge, die den Haaren richtig gut tun, sogar besser als so manches Pflegeprodukt, was man kaufen kann. Ja, erzähl doch mal, was kann ich denn so aus dem Küchenschrank holen und mit unter die Dusche nehmen?
Also ich habe es auch mal im Selbstexperiment probiert vor vielen, vielen Jahren. Was brauchen wir alles wirklich, was brauchen wir nicht? Und wenn wir jetzt von heute auf morgen sagen, wir wollen unsere Haare nicht mehr mit Shampoo waschen als Beispiel, da gibt es ja diese No-Poo-Bewegung, habe ich selber probiert, dann ist das super spannend, auf was man zurückgreifen kann. Also zum Beispiel auf Roggenmehl. Und dass man sagt, es ist so ein mechanische, wie so eine Art Peeling der Kopfhaut mit einer relativ heißen Temperatur, damit der Talg sich löst. Das wird dann massiert, die Kopfhaut wird regelmäßig gebürstet. Da musste ich aber auf jeden Fall 2 Wochen wirklich durchhalten. Und das kann auch schnell, wenn man nicht aufpasst, kippen, wenn man zu viel Talg produziert, dass dann der Hefepilz sich doch wohlfühlt. Also das ist so eine Möglichkeit, dass man sagt, ich gehe jetzt hier mit Roggenmehl einher. Man kann das noch sehr gut kombinieren mit Apfelessig. Also dass man einfach einen Teelöffel auf 1 Liter Wasser Apfelessig mischt und dann ganz am Ende nochmal die Haare, die Kopfhaut abspült. Auch das ist gegen den Hefepilz, kann Juckreiz lindern und eigentlich verfliegt der Duft auch relativ schnell, macht auch mal so einen kleinen Glanz. Man kann die Haare an sich, nicht die Kopfhaut, sonst wird's fettig, die Haare an sich mit Öl, verschiedenen Ölen unterstützen und pflegen. Von, nehmen wir jetzt mal Kokosöl, über Arganöl, all das ist möglich. Und ansonsten habe ich auch mal probiert, soll ja auch extrem nährreich und hilfreich sein mit Ei. Also, dass man die Kopfhaut mit dem Eigelb unterstützt, bin ich immer etwas vorsichtig. Aus 2 Gründen natürlich immer so Thema, wenn wir kleine Wunden haben, Infektionsgefahr. Aber auch wenn es dann zu heiß wird, dann flockt das Ei mal gerne. Also, wenn wir Sachen machen, dass wir einfach so ein bisschen testen und nicht all in gehen und Stück für Stück. Aber man kann durchaus mit Haushaltsmitteln hier und da die Kopfhaut auf sehr natürliche Weise und auch die Haare unterstützen.
Ja, liebe Alice, danke, dass du hier zu Besuch warst in meinem Podcast. Jetzt nochmal sozusagen in unserer eigenen Sache ein bisschen Werbung für uns, wie ich das ja auch aber bei anderen Gästen bei mir tue. Wenn Sie mehr über den Haarausfall noch wissen wollen, die Therapien dazu auch zu anderen Erkrankungen, die richtige Pflege auch vom Bart, wir haben auch was für den Mann dabei, oder halt eben wie Haare auf Stress reagieren, hat mich auch persönlich ein bisschen geschockt, das unterschätzt man tatsächlich. Dann freuen wir uns über Interesse an unser Buch. Alles klar mit dem Haar. Ich freue mich aber auch, wenn Sie beim nächsten Mal hier wieder zuhören, dann zu einem ganz, ganz anderen Thema, was aber mindestens genauso spannend ist. Ja, ein Tschüss an dich, Alice, nach Düsseldorf. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.